Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Es geht darum, dass unser Auftrag erstmal ganz klar ist, hier in Mainz Menschen zu unterhalten, Menschen zu begeistern, um das Gefühl zu vermitteln, dass wir genau wissen, dass wir es für die Menschen machen.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Die Menschen begeistern, ja, das war das hehre Ziel von Sandro Schwarz, als er antrat beim ersten FSV Mainz 05 als Cheftrainer. Wir wollen mal abklopfen, wie hat das an diesem Spieltag geklappt. Und damit hallo und herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Sack-Bost, ich bin der G-Netzer bei Twitter und Moderator dieses ja eigentlich Spieltagsrückblicks. Das heißt, wir blicken in diesem Podcast auf alle Spiele des letzten Spieltags zurück. Hier in dieser besonderen Folge wollen wir aber nur den Teil von Mainz 05 präsentieren. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr ja gerne danach noch auf rasenfunk.de die komplette Sendung anhören. Das soll aber genug der Vorrede sein. Jetzt hören wir mal rein, was hatten wir zum Spiel von Mainz 05 zu sagen. Und bitte.
Ein 4:1 für Bayern in Düsseldorf. Und das führte dann eben dazu, dass die Bayern wieder von der Tabellenspitze grüßen und das, obwohl der BVB vorlegen konnte am Samstag, in einem etwas merkwürdigen Spiel. Denn eine Halbzeit lang sah es gegen den ersten FSV Mainz 05 so aus, als wäre der BVB ohne Schramme aus dem 0:5 gegen die Bayern herausgekommen. Doch dann kam die zweite Halbzeit und die war irgendwie merkwürdig. In der ersten Halbzeit 9:2 Abschlüsse pro BVB. In der zweiten Halbzeit 15:3 pro Mainz 05. Und am Ende rettete dann Roman Bürki mit einer denkwürdigen Dreifachparade gegen Uca den Sieg. Sollte Dortmund Meister werden, dann werden wir uns an diese Szene nochmal zurückerinnern. Jakob, kannst du mir erklären, was da los war bei Borussia Dortmund?
Also zum einen hat mich der Start von Dortmund positiv überrascht, weil ich habe nicht gedacht, dass sie mit so einer Watschen aus dem Bayern-Spiel raus so gut starten. Und da merkt man halt auch, Sancho ist ein wirklich junger Spieler, aber Wahnsinn, was der für eine Abgeklärtheit schon vom Tor hat. Wie wichtig auch Reus ist, der fast immer seinen Fuß mit drin hat. Und momentan merkt man halt auch, also die Besetzung mit Jallo hinten links ist aus meiner Sicht unglücklich. Ich verstehe es auch nicht ganz, Schmelzer ist komplett weg momentan. Gut, Hakimi ist verletzt, das ist natürlich schwierig, aber man merkt, dass Dortmund einfach extrem angewiesen ist auf Geschwindigkeit. Und das wollte Mainz, glaube ich, am Anfang durch so ein 5-3-2 verhindern, dass sie überhaupt in Geschwindigkeit kommen. Und trotzdem haben sie die Tore kassiert aus Umstaltsituationen und das ist natürlich dann bitter. Und in der Halbzeit haben sie dann umgestellt auf glaube 4-3-1-2 Mainz. Und das hat man dann doch deutlich gemerkt. Aubameyang ist aus der Innenverteidigung raus ins Mittelfeld. Und ich finde, Mainz hat den interessantesten Spieler eigentlich auf dem Feld mit Unisivo, der ja auf der einen Seite groß ist, auf der anderen Seite aber auch wirklich sackschnell. Und das finde ich immer einen interessanten Spieler, auch wenn er vielleicht nicht den großen Stempel aufgedrückt hat in dem Spiel. Aber das ist so ein Spieler, auf den muss man immer so ein bisschen aufpassen. Und insgesamt haben sie dann rausgeschoben besser. Und wenn man anschaut, auch nach den verschiedenen Expected Goals, die ich so nachgeschaut habe, war Mainz überall mindestens oder ungefähr ein Tor besser. Und das ist natürlich schon eine starke Leistung. Also die Umstellung von Schwarz zur Halbzeit, denke ich, und dann auch das weiter Vorschieben von Aubameyang. Und man merkt halt, die Qualität ist da. Hätte ich am Anfang von der Saison so nicht erwartet.
Also bei Expected Goals, ganz kurz, würde ich bei diesem Spiel vor dem Gebrauch ein bisschen warnen, weil da natürlich dann so drei Abschlüsse von Uca dann besonders viel reinzählen. Also de facto waren es, glaube ich, zwei große Chancen in der zweiten Halbzeit oder vielleicht drei und daraus hat dann Mainz ein Tor gemacht. Das ist dann, nach Expected Goals hätte man zwar trotzdem sehr viele Chancen auf ein Unentschieden gehabt, aber das ist so, als würde man die Expected Goals bei der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2018 nehmen, wo sie halt nie große Chancen hatten, aber davon halt 15 und man dann am Ende auch immer bei einem Wert von 1,7 oder so gelandet ist. Deswegen so, das nur die Klammer hier rum. Und jetzt darf Saskia, die ich ganz rüde unterbrochen habe, da reingrätschen.
Nee, alles gut. Favre hat ja nach dem Spiel gesagt, dass halt genau diese Umstellung, dass sie damit nicht zurechtkämen und halt gerade auf den Außenverteidigerpositionen halt dann immer in 1-zu-1-Situationen kamen und damit überhaupt nicht zurechtkommen. Und ich habe mich halt so gefragt, okay, wie kann man sich als Trainer danach hinstellen und wie kann das sein, dass eine Mannschaft nicht darauf reagieren kann? Also das verstehe ich halt bei Dortmund nicht. Dass sich von so einer kleinen Umstellung von Mainz so verunsichern lassen. In einer Situation, wo man ja doch, also ich meine, natürlich haben die den Druck, Meister zu werden, aber Dortmund hat ja doch eine Riesenqualität.
Ja, ich versuche mal einen Erklärungsansatz zu liefern. Ratet mal, wie viele Spieltage es in dieser Saison gab, an denen sowohl Akanji als auch Diallo als auch Hakimi und Piszczek, von denen ich jetzt einfach mal sagen würde, das wäre so die ideale Abwehrbesetzung, wie man sie vielleicht geplant hatte vor der Saison, an wie vielen Spieltagen diese vier einsatzfähig waren. Jakob, tipp mal.
Ich würde direkt auf null gehen. Also vielleicht ganz am Anfang vor der Saison, aber ansonsten, Giallo spielt ja schon mindestens seit 10, 15 Spieltagen auf Linksverteidiger.
Saskia?
Wahrscheinlich auch null.
Ja, da habt ihr sogar, da habe ich euch in die falsche Richtung gewettet. Es waren vier. Aber ich glaube, das könnte so ein Grund dafür sein, dass eben die mutmaßliche erste Wahl in der Abwehr hinten erst an vier Spieltagen gleichzeitig alle einsatzfähig waren und die waren wild verteilt über die Saison. Also das heißt, Borussia Dortmund muss eben einfach sehr häufig hinten in der letzten Kette rotieren. Dennoch würde ich dir aber schon recht geben, Saskia, dass es erstaunlich ist, dass der BVB mit dieser Umstellung nicht klarkam, vor allem, weil das ja nichts Überraschendes war, sondern ich fand es eher überraschend, wie Mainz 05 in der ersten Halbzeit agiert hat. Also die zweite Halbzeit war das, in dem sich Mainz 05 wohlfühlt in dieser Saison, mit einer Raute, mit einem hohen Anlaufen, mit einer Viererkette hinten. Und die erste Halbzeit war ja eigentlich eher der Sonderfall, wo ich habe mir hier aufgeschrieben als These, dass ich finde, Mainz 05 hat sich zu sehr am BVB orientiert und deswegen dann in Summe vielleicht auch verdient verloren, weil man in der ersten Halbzeit was einen stark macht, über Bord geworfen hat und dann in einer merkwürdigen passiven Fünfer-Dreier-Kette heraus trotzdem keinen Zugriff gekriegt hat. Und dann hat es halt in der zweiten Halbzeit mit Pech nicht gereicht. Aber das finde ich dann schon erstaunlich, dass auch Lucien Favre das nicht antizipiert hat, wo wir ihn ja schon so oft dafür gelobt haben, dass man sehr gut in der Halbzeit antizipiert, was passieren würde. Die Umstellung von Mainz war ja eigentlich das Erwartbare, oder Saskia?
Naja, umstellen haben sie ja müssen, nachdem sie 2-0 hinten liegen. Also irgendwas hätte Mainz ja auf jeden Fall machen müssen. Und wie gesagt, wie du schon gesagt hast, die Raute ist so ein Spielsystem, das Mainz ja gerne spielt. Und wie gesagt, in der Vorbereitung auf so eine Mannschaft muss man ja dann als Dortmund da auch mit rechnen, dass sie dieses Spielsystem mit drin haben.
Ja.
Von daher.
Also vielleicht auch nichts Taktisches, was man da gesehen hat, sondern tatsächlich eher was sich im Kopf und dann vom Kopf ausgehend in den Beinen abspielt, was man da beim BVB gesehen hat. Wobei dazu gehört, das ging mir so ein bisschen unter. Also zum einen ist es so, dass es nicht nur die zweite Halbzeit von Mainz 05 war, in dem man besser agiert hat, sondern es gab noch die Chance von Onisivo vor dem Halbzeitpfiff und einen sehr merkwürdig ausgespielten Konter über Witzel in der 37. Minute. Also man konnte quasi schon vor der Halbzeit erkennen, hier verändert sich gerade was in der Statik dieses Spiels. Und auf der anderen Seite hatte aber Marco Reus die große Chance mit einem BVB-typischen Angriff, nämlich über den Flügel bricht ein Spieler mit seiner Geschwindigkeit durch. In dem Fall war es Sancho, der ja ein gutes Spiel gemacht hat. Der findet dann im Rückraum des 16ers mit einer flachen Hereingabe den Mitspieler. Und Reus hat genau dieses Tor schon 3-4 Mal in der Saison gemacht. Diesmal geht eben der Schuss vorbei. Also das hätte dann zu dem Zeitpunkt auch das 3-0 sein können. Und dann wäre das Spiel durch gewesen. Vielleicht hätten wir dann quasi über dieses Wackeln in der zweiten Halbzeit ein bisschen anders gesprochen. Das gehört, finde ich, noch ein bisschen mit dazu, dass man es nicht zu sehr nur vom Ergebnis her argumentiert.
Aber ist nicht genau das auch so ein bisschen das Dortmunder Problem in der Saison, dass es dann eben nicht zumachen und dass er, also das, was wir in der zweiten Hälfte gesehen haben, das sind ja genau, also die zwei Gesichter von Dortmund über die ganze Saison über.
Das stimmt.
Vor allem jetzt halt in der Rückrunde.
Nee, würde ich dir recht geben. Also vor allem plakatistes Spiel da, die Partie gegen Hoffenheim, wo man dann am Ende mit einem 3-3 rausgeht, wo man auch noch halbwegs glücklich sein kann, dass das sogar noch ein Punkt wurde stattdessen. Und man war eben in der Saison schon sehr häufig auch von Roman Bürki abhängig, so wie ja in dem Spiel auch. Also 8 Paraden waren es dann insgesamt, 3 natürlich alleine gegen Uca. Aber das sollte eben eigentlich nicht sein, logischerweise.
Also ich habe ein bisschen eine steile These zu dem BVB-Geschichte. Ich würde Favre mal ein bisschen in die Kritik ziehen, weil generell gefällt mir überhaupt nicht die defensive Herangehensweise nach außen. Weil ich bin der festen Überzeugung, wenn man sich hinstellt mit 9 Punkten Vorsprung und sagt, ja, ich weiß nicht, also unser Ziel ist eigentlich Champions League Qualifikation und ja, wir würden schon irgendwie gerne Meister werden. Nee, ich finde, wenn du Meister werden willst, dann musst du klar als Ansage machen, ich will Meister werden. Und so muss man auch spielen. Und Favre ist ein Spieler, also ich finde, es war jetzt nur für 6 Minuten in dem Spiel, aber wenn man sich anschaut, dass die am Schluss mit 5 Innenverteidigern spielen. 5 Innenverteidiger, Toprak, Zagadou, Jallo, Akanji, Weigel. Dann muss ich echt sagen, dann hat man ein Gegentor verdient. Und das finde ich, ich finde es unglaublich. Und das stimmt, was du sagst, natürlich mit der Szene, wo man das 3-0 machen kann. Aber das war eine Szene. Und dann stellen sie sich mehr oder weniger hinten rein und dann kommt, man merkt dann wirklich so auch ein bisschen die Unsicherheit. Und warum nehme ich dieser Dortmunder Mannschaft, die als große Stärke eben genau das hat, Geschwindigkeit, Powerfußball vorne drauf, man hat den besten Spieler in der Mannschaft im Sturm mit Reus. Der Götze ist, der hat sich so toll wiederentwickelt, die Vorlage zum 2-0, wo er kurz links schaut und dann kommt der perfekte Pass, da habe ich mir gedacht, wow, der ist echt wieder gut etabliert in der Mannschaft und bringt einen positiven Beitrag. Aber als Trainer muss ich doch dann die Stärken ausbauen und nicht sagen, ja, jetzt spielen wir mal ein bisschen defensiver. Und ich glaube, und das ist schon so ein Favre-Ding, dass er dadurch, dass man versucht abzusichern, den Spielern halt so viel von der Stärke nimmt, dass es dann oftmals schief geht. Und in der Rückrunde hat man das halt gemerkt. Es ist ja unglaublich, wie sie durch die Liga gepflügt sind, bis zum Düsseldorf-Spiel. Und seitdem merkt man viel zu oft im Spiel Fragezeichen, wo man sich denkt, Jungs, ihr habt die Qualität, solltet ihr selbst dran haben, ihr spielt im stimmungsvollsten Stadion in Deutschland, haut die Gegner da raus, egal ob Mainz kommt oder die Bayern, wo sie ja auch wahrscheinlich ihr bestes Spiel in der Saison gemacht haben, haut die da raus und fertig. Ihr müsst es selbst vertrauen haben. Und das ist das, was ich grundsätzlich ein bisschen dem Trainer anlaste, dass diese Selbstverständlichkeit fehlt.
Also da würde ich dir zustimmen. Favre ist ja, war ja schon immer jemand, der immer so, okay, wir schauen von Spiel zu Spiel und nicht irgendwie, okay, wir haben jetzt irgendwie mehrere Spiele gewonnen, aber das wollen wir alles nicht so hochhängen. Das war ja in Gladbach ja genauso. Immer so ein bisschen tief gestapelt hat. Der ist kein Typ, der sich hinstellt und sagt, jawohl, wir werden jetzt Meister und nicht so halt dieses Verständnis nach außen trägt, wie man das beim FC Bayern ja sehen kann, ne? Die sich da natürlich FC Bayern Manier hinstellen, ne? Natürlich werden wir Meister. Genau.
Aber das ist natürlich auch klar, wenn du halt auch schon so häufig Meister geworden bist und wenn man sich dann die Mannschaft des BVB anguckt. Also ich finde den Punkt schon interessant. Ich finde es auch interessant, über Lucien Favre und seine Rolle da zu sprechen. Deswegen habe ich das ja auch vorhin nochmal mit reingebracht, mit dass man gerade in der Hinrunde sehr häufig gesagt hat, die Umstellung waren es, das Wechseln von der Bank war es in dem Spiel nicht unbedingt. Aber auch da mit der kleinen Klammer, wenn Dortmund das 3-0 gewinnt, dann reden wir hier wahrscheinlich in einer anderen Tonalität darüber. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es nicht ein bisschen zu kurz greift, wenn wir da nur über Favre sprechen, denn es gibt auch jetzt ein paar Dinge, die sich eingeschlichen haben im Spiel von Borussia Dortmund, die dafür sorgen, dass sie sogar bei einer 2-0-Führung sich fühlen, hatte ich den Eindruck von außen, als würde es gerade 0-1 stehen. Und da gehören zwei Sachen mit dazu, die ich in dem Spiel auch wieder gesehen habe. Das eine ist, es gibt manchmal, in der ersten Halbzeit war das, ein ganz merkwürdiges Timing im Anlaufen. Also gerade Brun Larsen wusste manchmal nicht, soll ich jetzt rausrücken auf den Ballführenden oder soll ich mich fallen lassen in die eigene Hälfte. Und dann gab es ganz komische, unkoordinierte Läufe. Das war per se, ist daraus nichts Schlimmes entstanden, aber das hat gezeigt, dass quasi dieser Automatismus, der ja eintrainierbar ist und wo es auch sicherlich eine Ansage vor dem Spiel gab, in welchen Situationen gepresst werden soll und in welchen nicht, das hat nicht gestimmt. Und deswegen stand nämlich dann auch einmal manchmal Delaney komisch im Raum, weil er dann mitgezogen ist und kein anderer gepresst hat. Ganz merkwürdig. Und das Zweite finde ich fast noch etwas wichtiger. Der BVB hat ein enormes Problem bei gegnerischen Standardsituationen. Und das hat man nicht nur gegen die Bayern gesehen, da war es natürlich ganz plakativ, sondern auch in dieser Partie. Es gab wieder 8 Abschlüsse für Mainz 05. Die nicht die Kopfballmonster der Liga sind, nach Standardsituationen. Und da ist jetzt zwar kein Tor draus entstanden, aber ich glaube, das merkt ja eine Mannschaft auch, dass quasi ein Gegner nur eine Ecke braucht oder einen Freistoß aus dem Halbfeld oder von vor dem Tor und dann kommt er sehr wahrscheinlich zum Abschluss. das führt, glaube ich, auch zu so einer grundlegenden Verunsicherung, dass man sich eben nie sicher sein kann. Und das wiederum wäre trotz aller Verletzungssorgen auch trainierbar. Und das finde ich auch einigermaßen überraschend, dass das Dortmund nicht rausgekriegt hat, nach all den, also nach Hoffenheim, wo sie gegen, mit Standardsituationen das Spiel verlieren, nach Leverkusen, wo Tah irgendwie die Seite überlädt und obwohl Favre noch unten wie ein Rumpelstießchen seine Mannschaft darauf hinweist, kriegen sie es nicht hin, da die Gleichzahl herzustellen und so fällt dann der Anschlusstreffer und so weiter und so fort. Das ist, ja, das ist, glaube ich, noch so ein zweiter Faktor, der dazu kommt.
Ja, und vor allem gerade der Automatismus und sag mal die einstudierten Spielzüge sind ja das, was eigentlich das Favre-Spiel ja immer ausgemacht hat. Also ja. Wenn man sich so Interviews von ehemaligen Spielern anhört, die erzählen, dass Favre unendlich oft dieselbe Situation trainieren lässt, dass man Patrick Herrmann, der unendlich oft anlaufen musste, bis das endlich richtig gemacht hat, aus Favres Sicht. Also das ist halt was, wo eigentlich Favre das ja total oft trainieren lässt.
Ja, das stimmt. Ja, also es ist eine interessante Phase in der Saison des BVB und auch deshalb interessant, weil sie ja trotzdem noch mit allen Möglichkeiten, in vielen Szenarien kann der BVB ja dennoch Meister werden. Also wir reden hier nicht über eine Mannschaft, die 8 Punkte zurückliegt, sondern es ist ein Pünktchen. Es geht jetzt dann weiter in Freiburg, wird eine schwierige Aufgabe, nicht nur weil es der SC Freiburg ist, sondern auch, weil die Konstellation relativ wahrscheinlich so sein wird, dass der SC mit einem Sieg den Klassenerhalt sicherstellen könnte. Das geht nur in dem Fall nicht, dass der VfB Stuttgart in Augsburg gewinnt am Tag davor. Ich glaube, das muss man da noch in die Verlosung mit reinnehmen. Das könnte quasi sich so für die Freiburger wie ein Endspiel anfühlen. Und danach empfängt der BVB zu Hause Schalke 04. Für Mainz 05 geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf und dann in Hannover. Mainz steht bei 33 Punkten, 12 Punkte vor dem VfB Stuttgart. Wir rechnen kurz, wie viele Punkte noch zu vergeben sind. Es sind 15. Das sieht also alles ganz gut aus. Und vor allem diese zweite Halbzeit wirft natürlich Fragen auf die erste Halbzeit auf. Man muss aber dann vielleicht so ein einzelnes Spiel dann auch an der Stelle nicht überbewerten, sondern es in den Kontext der Saison einordnen. Da hat man gesehen, Mainz 05 ist gut in dem, was seine Stärke ist, in diesem Rautensystem. Das spielen sie wirklich klasse. Und das in der ersten Halbzeit. Das hat halt in diesem Spiel mal einfach überhaupt nicht funktioniert. So ist es dann eben manchmal auch. Wir gehen weiter an der Tabellenspitze ein bisschen nach unten. Wir haben jetzt über Bayern gesprochen, wir haben über Dortmund gesprochen. Wird mal Zeit, dass wir vielleicht über die aktuell besten.
Ein kleiner Cut und so endet sie unsere Besprechung des Mainz 05 Spiels vom vergangenen Spieltag. Ihr findet die komplette Spieltagsrückschau auf rasenfunk.de. Ihr findet dort auch viele andere Folgen zu zeitlosen Themen wie Doping im Fußball, aber auch den Blick auf internationale Top-Ligen. Ich bin der Genetzer bei Twitter. Freue mich wieder von euch zu hören. Hört mal beim Rasenfunk rein und ansonsten hören wir uns hier wieder nach dem nächsten Spieltag und dem nächsten Spiel der 05er. Bis dahin macht's gut. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.